Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Wenn Ärzte Fehler machen, das Buch zum Podcast Tatort Krankenhaus, das ist heute unser Einstieg. Das gibt es nämlich jetzt mittlerweile, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Wir hoffen es zumindest.
Der Zeitplan ist so, ja.
Er ist so und dann, wer lieber hört als liest, ist damit aufgerufen, sich das Hörbuch runterzuladen. Gibt es auch überall, wo es Hörbücher abzurufen gibt. Aber heute sind wir noch beim Podcast Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Wie alle Tage an meiner Seite die liebpreisvolle Tanina.
Ich liebe ja dieses Wort liebpreisvolle. Ich glaube, da kannst du beim Scrabble kannst du nichts mitreißen. Ich glaube, das gibt es nicht. Ihr könnt das aber gerne mal im Duden nachschauen. Also, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns jetzt hören könnt im Podcast, hören könnt im Hörbuch, lesen könnt in unserem Buch. Also, ich wüsste nicht, welchen Joker wir jetzt noch ziehen sollten. Da
ich
ist
glaube,
nichts mehr.
Mehr haben wir nicht zu bieten. Ne? Doch, es gibt, glaube ich, noch das E-Book. Und das kommt jetzt auch demnächst und auch als E-Book-Version und dann ist es die volle Breitseite von Hör- und Lesegenuss.
Genau, wir beschallen euch von allen Seiten und wenn ihr zugreift, haben wir nichts dagegen. So, dann wollen wir mal einsteigen und das machen wir immer gerne, das wisst ihr, mit einer Hörermail. Und diese finde ich ganz besonders spannend. Die erreicht uns nämlich von Eva und Eva ist Tierärztin. Jetzt wird's interessant. Sie schreibt, ihr Lieben, danke für den spritzigen und informativen Podcast erstmal. Ich unterschreibe voll, wenn Peter sagt, man muss mündig sein als Patient, in Klammern, auch aus eigener Erfahrung. Aber ich kreide auch der Humanärzteschaft, nicht allen, aber schon an, dass sie nicht richtig oder nicht gut zuhört in der Sprechstunde. Auch wird vieles als psychisch oder psychosomatisch abgetan. Symptome verharmlost oder auch selbst vorgeschlagene Diagnostik entweder als nicht nötig oder warum das denn einfach nicht durchgeführt ist, sei denn man besteht sehr vehement darauf. Ich denke, manchen Patienten würde einiges erspart werden können, wenn sie vollumfänglich untersucht und besser zugehört würde. Ich bin selber Tierärztin und darauf angewiesen, was ich sehe am Tier und was der Patientenbesitzer erzählt. Gutes analytisches Zuhören ist in meinem Job die halbe, wenn nicht die ganze Miete. Davon sollten sich die Humanis, wie sie Eva sie nennt, mal mehr als eine Scheibe abschneiden. Die Erfahrung hat mich gelehrt, beim Menschenarzt gut vorbereitet in das Gespräch zu gehen und Diagnostik vorzuschlagen und zu diskutieren. Das heißt nicht, dass ich meine, es besser zu wissen, aber es macht mich mündig. Der in Anführungsstrichen normale Patient ohne medizinischen Hintergrund ist da leider sehr häufig auf verlorenem Posten und da gilt es umso mehr, dass der Arzt seinem Patienten sorgfältig zuhört und gegebenenfalls eine in seinen Augen eventuell überflüssige Diagnostik oder Untersuchung durchführt. Und sie endet mit, macht weiter so, liebe Grüße Eva. Finde ich total spannend, dass uns eine Tierärztin schreibt. Und mein erster Gedanke war auch, stimmt. Natürlich weiß sie, was Herrchen oder Frauchen ihr erzählen, aber welches Tier auch immer kann ja nun mal nicht sprechen. Ich glaube, dass Tiermediziner tatsächlich vielleicht noch sensibler sind und halt noch mehr versuchen herauszufinden.
Das denke ich auch, aber da haben die, wie Eva sie nennt, Humanis doch einen Vorteil und den muss man einfach auch ausnutzen. Nämlich den Vorteil, dass sie sich mit dem Patienten unterhalten können, dass sie sich schildern lassen können. Wo drückt der Schuh? Wo schmerzt es? Wie war es die letzten Tage, die letzten Wochen? Was hat sich getan? Und so weiter. Und das ist doch ein großes Plus gegenüber den Tiermedizinern. Mhm. Und das muss man natürlich dann auch ausspielen. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und zuhören, denke ich, das gilt für alle Bereiche. Das ist auch für uns Anwälte sehr, sehr wichtig, zuzuhören, um Informationen zu bekommen, die sonst vielleicht untergehen. Und dann hat man schon eine ganze Menge gewonnen.
Wir haben ja auch schon öfter mal darüber gesprochen, dass es diese Sprachbarrieren gibt mit Ärzten, die vielleicht aus dem Ausland zu uns gekommen sind und natürlich auch mit Patienten, die vielleicht der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Aber die können ja zumindest irgendwo auf ihren Körper zeigen und sagen, hier tut's weh, hier ist irgendwas. Das kann ein Tier jetzt auch nicht. Also ja, interessant, da mal drüber nachzudenken, dass Tiermediziner ja wirklich nochmal ganz anders an solche Fälle rangehen müssen. Ja, Eva, also vielen Dank für deine Mail und auch nochmal ja quasi mit dem Hinweis darauf, dass man eben mündig sein soll und dass es wirklich sehr, sehr, sehr sinnvoll ist, dass Arzt und Patient intensiv miteinander reden. So, sind wir bereit für unseren heutigen Fall?
Wir sind bereit und starten mit unserem Fall. Und diesmal geht es um Jolene und Jolene ist noch minderjährig.
Genau, sie ist 15 Jahre alt, als sie an einem Abend im März 2019 mit Freunden draußen unterwegs ist. Sie lachen albern herum, klettern auf eine Mauer. Die ist so etwa 1,50 Meter hoch. Vielleicht ein bisschen mehr für Jugendliche in ihrem Alter. Nichts Ungewöhnliches, da drauf rumzuklettern oder auch runterzuspringen. Jolene ist auch sehr sportlich, sie ist beweglich, sie ist voller Energie. Was sie allerdings nicht weiß, ihr linker Oberschenkelknochen ist an einer Stelle instabil. Und zwar da, wo Jahre zuvor einmal eine Schraube eingesetzt war. Sie springt von dieser Mauer und bei der Landung schlägt sie schräg auf. Es ist nur ein ganz kurzer Moment, ein falscher Winkel und ihr ganzes Körpergewicht wirkt genau auf diesen empfindlichen Punkt. Sie spürt einen stechenden Schmerz und schreit auf und noch weiß Jolene nicht, dass sie sich in diesem Moment wirklich sehr ernsthaft verletzt hat. Um zu verstehen, wie es zu dieser Verletzung kommen konnte, muss man ein paar Jahre zurückblicken, und zwar in das Jahr 2014. Damals ist Jolene 10 Jahre alt und beginnt plötzlich über Schmerzen in der linken Hüfte zu klagen. Das sind zunächst sehr diffuse Beschwerden, manchmal nach dem Sportunterricht, manchmal treten sie morgens beim Aufstehen auf. Und ihre Eltern, Lena und Vincent, vermuten typische Wachstumsschmerzen. Und auch die Kinderärztin beruhigt, aber die Schmerzen nehmen zu. Und das linke Bein scheint beim Gehen so leicht nach außen zu drehen. Schließlich erfolgt die Überweisung in die Kinderorthopädie, wo die Diagnose nach einer Röntgenaufnahme auch schnell feststeht. Jolene leidet an einer sogenannten Epiphysiolysis capitis femoris. Das wird ECF abgekürzt und ist übersetzt eine Wachstumsfugenstörung des Hüftkopfes, bei der sich der Hüftkopf langsam und sehr schmerzhaft von der Wachstumsfuge löst und nach hinten unten abgleitet. Aber Peter, bei jungen Patienten ist das jetzt gar nicht mal so selten.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also die ECF betrifft vor allem Kinder zwischen dem 10. und 14. Lebensjahr und dabei häufiger Jungen als Mädchen. Und häufige Ursache ist vermutlich, da gibt es gar nicht so eine unbedingte Gewissheit, ein Ungleichgewicht im Wachstum. Und das führt dann zu einer Schwächung dieser Wachstumsfuge. Und das Besondere ist, der Prozess läuft sehr schleichend ab. Aber wenn er nicht rechtzeitig erkannt wird, kann es zu dauerhaften Deformierungen des Hüftgelenks kommen. Mhm. Deshalb muss das Ganze operativ stabilisiert werden. Und das geschieht in aller Regel durch das Einbringen einer Schraube, die den Hüftkopf wieder an Ort und Stelle hält.
Ja, und auch bei Jolene wird damals genau diese Operation durchgeführt. Die Schraube verbleibt zunächst im Knochen, um das weitere Wachstum nicht zu gefährden. Es folgen dann regelmäßige Kontrollen, erst in kürzeren, dann in längeren Abständen. Und im Jahr 2018, also 4 Jahre später, wird die Schraube planmäßig entfernt. Der Eingriff verläuft ohne Komplikationen. Die behandelnden Ärzte gehen davon aus, dass der Knochen mittlerweile stabil genug ist, die Wachstumsfuge geschlossen ist. Was bleibt, ist allerdings das, was man in der Medizin als Schraubenloch bezeichnet. Das ist eine kleine röhrenartige Struktur, wo eben früher das Metallimplantat im Knochen verankert war. Und in den meisten Fällen heilt so eine Stelle gut aus und verknöchert vollständig. Aber sie bleibt über eine gewisse Zeit eine potenzielle Schwachstelle. Und genau an dieser Stelle, direkt unterhalb des Hüftkopfes, wird Jolines linker Oberschenkel im März 2019 bei dem Sturz von der Mauer brechen. Nach dem Sturz sitzt sie nur wenige Minuten später im Auto ihrer Mutter, die sie sofort zur Notaufnahme bringt. Jolene kann ihr linkes Bein nicht mehr richtig bewegen. Jede Erschütterung tut ihr höllisch weh. Die Klinik reagiert schnell. Nach der Untersuchung und dem Röntgen steht die Diagnose fest. Eine subtrochantere Femurfraktur links, also ein Bruch direkt unterhalb des Rollhügels am oberen Oberschenkelknochen. Genau da, wo sich 4 Jahre zuvor das Schraubenloch befunden hat.
Ja, solche Brüche oder in der Medizinersprache Frakturen genannt, nach so einer Implantatentfernung sind eher selten, aber sie kommen vor, vor allem dann, wenn sich das Knochengewebe noch nicht vollständig regeneriert hat oder wenn der Bereich durch Belastung oder Wachstum geschwächt ist. Und bei Jolene war es wahrscheinlich eine Kombination aus struktureller Vorschädigung und Belastung, sprich durch den Sturz.
Ja, und die Ärzte in der Klinik entscheiden sich für eine schnelle Versorgung. Es ist Freitagabend, inzwischen spät, aber der diensthabende Unfallchirurg möchte nicht bis zum nächsten Morgen warten. Die Operation wird noch in der Nacht angesetzt. Ein sogenannter Gamma-Nagel, ein Metallimplantat, soll zur Stabilisierung eingebracht werden. Julines Mutter ist sehr aufgewühlt, aber sie vertraut dem ärztlichen Urteil und unterschreibt die Einwilligung. Die Operation beginnt kurz nach Mitternacht und sie verläuft, soweit es die Unterlagen später zeigen werden, technisch unauffällig. Juline wird danach auf die Station verlegt. Am frühen Morgen klagt sie über Schmerzen, allerdings nicht im linken Bein, dem Operierten, sondern über starke bohrende Schmerzen im rechten Bein. Das fühlt sich taub an, sagt sie, geschwollen. Sie kann die Zehen kaum bewegen. Ihre Mutter beobachtet, wie das Bein sichtbar dicker wird, hart und glänzend aussieht, fast wie aufgeblasen. Sie spricht mehrfach das Pflegepersonal an, bittet um einen Arzt. Doch die Antwort, die sie bekommt, ist immer wieder die gleiche. Das ist normal nach so einer OP. Und man sagt ihr, dass das Schmerzmittel bald wirken werde, dass sie sich keine Sorgen machen solle und dass es nach Operationen manchmal eben zu solchen Beschwerden komme, kein Grund zur Beunruhigung.
Ja, was du hier schilderst, das sind die klassischen Anzeichen für ein akutes Compartment-Syndrom. Ihr werdet euch erinnern, wir haben in einer der letzten Folgen ausführlich darüber berichtet, was sich dahinter verbirgt. Mhm. Und da ist einfach wichtig, dass es rasch operiert wird. Nämlich sonst stirbt das Gewebe ab und im schlimmsten Fall können ja dauerhafte Nervenschäden, ein Gewebeverlust oder sogar Amputationen, wie wir es in dem einen Fall hatten, die Folge sein.
Ja, in den nächsten Stunden verschlimmert sich der Zustand auch. Jolines Mutter hebt schließlich selbst die Bettdecke hoch und erschrickt. Das rechte Bein ihrer Tochter ist dunkel verfärbt, es ist mittlerweile fast schwarz. Man kann es kaum noch berühren, ohne dass sie vor Schmerzen aufschreit. Und als endlich ein Arzt gerufen wird, vergehen immer noch weitere Minuten. Dann folgt ein hektisches Hin und Her, ein Druckmessgerät wird angefordert, der diensthabende Oberarzt konsultiert, eine erneute Verlegung in den OP vorbereitet. Und erst jetzt wird klar, Juline entwickelt tatsächlich ein schweres Compartment-Syndrom, wie du es gerade gesagt hast, Peter, am rechten Unterschenkel. Warum? Ja, das wird man später nicht eindeutig klären können. Möglich ist eine Fehlpositionierung während der stundenlangen Operation in Rückenlage. Möglich ist aber auch, dass durch Kompression eine Durchblutungsstörung ausgelöst wurde. Also sicher ist, es wurde zu spät reagiert. Juline wird zum zweiten Mal innerhalb von 14 Stunden operiert. Diesmal zur Entlastung der vier Muskelkompartimente im rechten Unterschenkel. Die Haut wird großflächig aufgeschnitten, das Gewebe freigelegt. Das ist ein drastischer Eingriff, aber der einzige, der in dieser Situation noch helfen kann. Danach liegt Juline auf der Intensivstation, verbunden mit Schläuchen, Kathetern, Schmerzpumpen. Ihre Mutter ist mittlerweile im kompletten Ausnahmezustand und sie ist auch wütend. Und hilflos und erschöpft. Niemand hat sie auf diese Möglichkeit hingewiesen. Niemand hat sie vorher darüber aufgeklärt, dass ein bislang völlig gesundes Bein ihrer Tochter solche Schäden erleiden könnte. Die nächsten Wochen werden zur Tortur. Die Wunden am rechten Bein müssen offen heilen. Später wird ein Hauttransplantat nötig. Und Juline verbringt mehrere Monate in der Reha anschließend. Und dort muss sie laufen ganz neu lernen. Noch im Sommer wird sie auch psychologisch betreut. Nicht nur wegen der Schmerzen, sondern wegen der wiederkehrenden Angst, dass etwas in ihrem Körper nicht stimmt, dass ihr niemand glaubte. Und ja, heute, wir machen einen kleinen Sprung, ist Juline erwachsen und sie leidet immer noch an den Folgen. Ja, und damit sind wir jetzt in diesem Podcast mal wieder an dem Punkt angelangt, an dem wir uns fragen, was ist hier falsch gelaufen? Ist hier was falsch gelaufen? Gab es einen, keinen oder vielleicht sogar mehrere Fehler bei der Behandlung? Peter, bevor wir darauf von dir Antworten bekommen, noch ein Hinweis. Juline tritt nicht selbst als Klägerin auf, weil sie zu dem Zeitpunkt, als du als Anwalt ins Spiel kamst, noch minderjährig war. Lena und Vincent, also ihre Eltern, übernehmen diesen Part. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müssen sich da ja auch beide Elternteile einig sein.
Ja, das hast du richtig in Erinnerung. Es ist so, wenn beide Elternteile das Sorgerecht haben, müssen im Regelfall, bei, zumindest bei schwerwiegenden Operationen, schwerwiegenden medizinischen Eingriffen, beide Eltern zustimmen. Das ist im Vorfeld einer Operation oder einer medizinischen Maßnahme. Jetzt sind wir aber im Rahmen der gerichtlichen Klärung. Auch da ist es so, dass beide Eltern als Sorgeberechtigte einem gerichtlichen Vorgehen bei Kindern oder auch vorher schon dem außergerichtlichen Vorgehen zustimmen müssen. Und wir haben ab und an, glücklicherweise sehr selten, dass die Eltern vielleicht getrennt lebend oder schon geschieden, aber beide noch das Sorgerecht haben. Und das eine Elternteil möchte klagen und das andere Elternteil möchte das nicht. Was tun? Es geht nur, wenn beide zustimmen. Man kann dann auch für den Einzelfall, auch wenn beide das Sorgerecht haben, eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen, nur für diese eine Frage. Nämlich muss der andere Ehegatte oder geschiedene Ehegatte dem gerichtlichen Vorgehen zustimmen. Darüber kann man eine Entscheidung des Familiengerichts herbeiführen. Das ist natürlich sehr aufwendig. Bis dann entschieden ist, sind vielleicht auch schon wieder 1, 2, 3 Jahre vergangen. Also da ist nur zu appellieren an die Eltern, versucht euch zu verständigen auf eine einhellige Vorgehensweise, dass ihr da übereinstimmend sagt, wir wollen das oder wir wollen das nicht. Also das ist sicherlich nicht ratsam, sich da nicht zu verständigen und dann den Gerichtsweg in anderer Sache als der Haftungssache gehen zu müssen. Also das, den Fall hatten wir aber 2, 3 Mal und das ist wirklich äußerst unglücklich.
Also die Eltern sind sich dann meistens einig.
Ja, in 99,9%, so sollte es ja auch sein. Alle Eltern, die noch verheiratet sind, da ist das auch so. Wenn sie noch verheiratet sind, aber in Trennung leben, wird es mitunter mal schwieriger. Und wenn sie geschieden sind, aber beide das Sorgerecht haben und sie sich nicht grün sind, dann wird mitunter das Kind instrumentalisiert, was ich absolut ablehne. Mhm. Und das darf einfach nicht leitendes Motiv sein. Da geht es um das Wohl und Wehe des Kindes. Aber leider ist da nicht jeder, zum Glück sind das Ausnahmefälle, aber nicht jeder in der Lage, da zu differenzieren. Und dann muss man manchmal diesen Weg gehen, der sicherlich nicht der ideale ist. Aber es bleibt einem nichts anderes übrig. Wenn nicht beide Sorgeberechtigte zustimmen, kann das Kind nicht so ohne weiteres aktiv werden. Aber ich weiß, diese Fälle beispielsweise, je nach religiöser Ausrichtung, wenn jetzt nur ein Elternteil beispielsweise, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, dann gilt es für eine andere Religionsgemeinschaft. Aber ich meine, die Zeugen Jehovas, da ist es so, dass man da nicht mit Bluttransfusionen arbeiten darf. Und da gab es mal den Fall, dass ein Elternteil den Zeugen Jehovas angehörte und das andere Elternteil nicht. Und dann ging es um die Versorgung mit Bluttransfusionen. Und das eine Elternteil hat das vehement abgelehnt. Und das Kind drohte dann zu verbluten. Und das sind natürlich schwierige Situationen, die dann nicht so ohne weiteres zu klären sind. Aber da muss immer das Kindeswohl im Vordergrund stehen. Also da muss das die religiöse Anschauung meines Erachtens, das kann man vielleicht auch anders sehen, aber das ist zumindest meine private Meinung, muss dann hinten anstehen. Da muss das Leben des Kindes gerettet werden und nicht aus religiösen Gründen abgelehnt werden, dass es mit der dringend notwendigen medizinischen Versorgung versehen wird.
Wir kommen jetzt mal zum Fall von Jolien zurück. Da gibt es ja noch eine ganz, ganz große Besonderheit. Ihr seid erst nachdem ein Urteil ergangen ist, tätig geworden. Wie habe ich mir denn das vorzustellen?
In dem Fall hat es sich so verhalten, dass Jolien bzw. die Eltern von Jolien im Vorfeld noch anderweitig anwaltlich vertreten worden sind, die das gerichtliche Verfahren auch dann durchgeführt haben. Das ist dann auch mit einem rechtskräftigen Urteil beendet worden. Und im Rahmen dieses Urteils gab es einen sogenannten Feststeller, wie der Jurist sagt. Also es wird festgestellt, dass das beschuldigte Krankenhaus für alle künftigen immateriellen Schäden, das ist das Schmerzensgeld, da gibt es aber noch Einschränkungen, soweit nicht vorhersehbar, und für alle künftigen materiellen Schäden aufzukommen hat. Das war ein rechtskräftiges Urteil und die Eltern von Jolien sind jetzt zu uns gekommen, um die weiteren Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Also es war nicht mehr die Frage, lag ein Fehler vor oder nicht, das war nicht mehr zu beantworten, weil das wurde schon im ersten Urteil, das rechtskräftig geworden ist, festgestellt. Und um das mal kurz zu zitieren, wie gesagt, wir waren da nicht involviert. Da ging es einmal darum, ob möglicherweise eine falsche Lagerung, du hattest es angesprochen, vorgelegen hat. Da gibt es Beweiserleichterungen für Patienten, aber das konnte letztendlich nicht nachgewiesen werden, weil es gab mehrere Ärzte, die beteiligt waren an der Operation und die gesagt haben, nee, es wurde auf alles geachtet, auf die richtige Lagerung, die richtige Matratze, die richtigen Spanngurte, die da verwendet worden sind. All das war korrekt und darum konnte der Beweis letztendlich nicht geführt werden, beziehungsweise die Ärzte konnten sich da exkulpieren und insoweit wurde kein Fehler festgestellt. Aber der gerichtlich beauftragte Gutachter hat dann festgestellt, dass das Compartment-Syndrom viel zu spät erkannt worden ist. Das hätte viel früher passieren müssen. Dann wären natürlich auch früher richtige und erforderliche therapeutische Maßnahmen eingeleitet worden. Und darauf fußte dann das Urteil auch. Es kam zu einer Schmerzensgeldzahlung, ich glaube damals 30.000 Euro, und zu diesem sogenannten Feststeller. Und der war jetzt die Grundlage für unser Vorgehen. Weil mittlerweile hatten sich entsprechende materielle Schäden eingestellt bei Jolien.
Also nur, dass ich es richtig verstehe, Peter. Es gab also ein aus Sicht von Jolien positives Urteil. Die haben ja Fehler festgestellt. Und ihr habt dann nochmal Schadensersatzansprüche geltend machen wollen.
Ja, also das Urteil lautete im Tenor so, dass ihr ein Schmerzensgeld zugesprochen wird in Höhe von 30.000 Euro. Mhm. Das war ein Urteilsteil. Der andere Urteilsteil war, es wird festgestellt, dass die Beklagte, das war in dem Fall die Krankenhausträgerin, verpflichtet ist, alle sonstigen, ich verkürze jetzt mal, materiellen Schadensersatzansprüche von Jolien auszugleichen. Jolien war ja damals 15 und ist jetzt ja mittlerweile volljährig. Damals sind noch keine Verdienstausfallschäden entstanden. Jetzt ist sie aber mittlerweile volljährig und hätte entsprechendes Einkommen erzielen können. Dazu war sie aber nicht in der Lage, weil sie hat durch diesen ganzen Behandlungsfehler erst 2 Jahre später Abitur machen können und erst 2 Jahre später dann entsprechend eine Ausbildung. So hat sich quasi alles verzögert und sie ist später erst ins Erwerbsleben eingetreten. Und dadurch ist ihr natürlich ein Verdienstausfallschaden entstanden. Und da war es jetzt an der Zeit, den entsprechend geltend zu machen. Also es ist nicht selten, dass in Urteilen, wir beantragen das fast immer, weil man weiß ja nie, wie es sich weiterentwickelt, nicht selten in Urteilen, dass dieser Feststellungsantrag zugesprochen wird. Und das war hier auch so. Das ist fast in jedem Urteil so.
Ach so, weil ich hätte nämlich jetzt gedacht, okay, das ist einmal ist ein Urteil gefallen, da ist hier eine Summe zugesprochen worden, Klappe zu, Affe tot. Aber es ist durchaus möglich, dann noch weiter im Verlauf was geltend zu machen, wie in diesem Fall.
Ja, das ist dann möglich, wenn dieser sogenannte Feststeller, das ist so ein bisschen verkürzt, aber Juristen gebrauchen diese Formulierung, wenn dieser im Urteil auch entsprechend Eingang gefunden hat. Und das ist bei den allermeisten Urteilen im Arzthaftungsrecht der Fall, weil man ja nie ganz sicher weiß, wie es sich weiterentwickelt. Es bleibt immer so eine gewisse Unsicherheit, ob nicht vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es 20 Jahre später ist, sich aufgrund des Behandlungsfehlers noch weitere Schäden einstellen. Und darum hat man diesen entsprechenden Feststeller mit im Urteil. Das hat man in diesen Abfindungsvergleichen nicht. Da ist es meistens so, das kann man auch vorbehalten, aber meistens ist es so, dass man dann generell abgefunden ist mit einer Kapitalabfindung. Man kann aber auch in so einem Vergleich sich vorbehalten, dass der ein oder andere Schaden dann später auch noch zu ersetzen ist. Das wird jetzt vielleicht zu juristisch, aber hier war es so, dass wir noch Verdienstausfall geltend machen konnten. Wir konnten auch geltend machen, dass ein Auto umgebaut werden musste. Das hat man auch nicht selten, wenn jemand jetzt nicht mehr gehfähig ist, vielleicht sogar rollstuhlpflichtig. Mhm. Das Auto muss umgebaut werden von einem Schaltwagen zum Automatikwagen, vielleicht höher gesetzt werden, auf eine Handschaltung umgestellt oder was auch immer. Gibt es 1000 Möglichkeiten oder vielleicht eine Ladefähigkeit für den Rollstuhl oder was auch immer. Und das waren jetzt hier, hatte sie ein Auto, das umgebaut werden musste für 12.000 Euro. Das wurde ersetzt. Es gab dann weitere Fahrtkosten für medizinische Zwecke. Also sie musste zum Physiotherapie, zum Logopäden und so weiter. Alles, was da angefallen ist, das kann man auch noch geltend machen. Also das summiert sich auch in der Folge noch nachher. Und wir mussten uns da gar nicht gerichtlich streiten mit der Gegenseite, sondern außergerichtlich, und da verhandelt man natürlich auch wie immer, das werden viele kennen, auch von Diskussionen mit der eigenen Krankenkasse, was bezahlt wird und was nicht bezahlt wird, ist mitunter ein leidvolles Thema, aber wir haben das ausgehandelt und haben entsprechend dann noch weitere Gelder seitens der Versicherung erhalten, für Jolien in dem Fall.
In dem Fall finde ich jetzt gerade noch eine Frage von der Marlene ganz interessant, die uns geschrieben hat. Die fragt nämlich, ob man die Gelder, die man erhält, eigentlich versteuern muss.
Ja, Marlene, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das kommt drauf an, wofür man die Gelder erhalten hat. Wenn man Schmerzensgeld erhalten hat, muss man das nicht versteuern. Wenn man einen Haushaltsführungsschaden, einen realen oder einen fiktiven, ausgeglichen erhalten hat, muss man das auch nicht versteuern. Wenn man aber einen Verdienstausfallschaden erstattet bekommen hat, wie jetzt im Fall von Jolien, dann muss man diese Gelder im Regelfall versteuern.
So wie man sein Gehalt halt auch versteuern muss.
Genau. Ist ja nichts anderes als ein Gehaltsersatz. Mhm. Und darum sorgt der kluge Anwalt immer dafür, dass auch der steuerliche Nachteil, der einem entsteht, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist zu kompliziert nach 34 Einkommensteuergesetz, Paragraph 34 Einkommensteuergesetz, um genau zu sein. Da gibt es eine Fünftelregelung und so weiter und so fort. Aber um das vereinfacht zu sagen, den steuerlichen Nachteil muss der Schädiger auch ausgleichen. Ne? Also wenn man auf den Verdienstausfallschaden so und so viel Steuern zahlen muss, dann muss dieser Nachteil ausgeglichen werden. Und das muss man sich vorbehalten. Wenn man nicht daran denkt, als Anwalt, vielleicht ein Anwalt, der da nicht so häufig mit zu tun hat, weiß das vielleicht gar nicht, dann sind diese Gelder weg. Und darum muss man da immer schauen, was ist nachher noch zu versteuern und das auf jeden Fall, wenn man sich vergleichsweise einigt, immer noch mit reinnehmen.
Also jeder sollte einen Peter in der Hinterhand haben. Wichtig.
Ja, nicht unbedingt einen Peter, aber zumindest jemanden, der sich da auskennt in dem Bereich. Das muss nicht ich sein. Da kennen sich auch sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen sehr gut aus. Vielleicht sogar der ein oder andere besser als ich. Aber das sollte man wissen. Und darum ist es wichtig, dass man zu jemandem geht. Und das gilt für alle Disziplinen in der Juristerei, in der Rechtskunde, zu jemandem geht, der sich da auskennt. Ne? Sei es Erbrecht, Baurecht oder was auch immer, dann gehe ich nicht zum Medizinrechtsanwalt, sondern gehe ich zum Baurechtler oder zum Fachanwalt für Erbrecht. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und die kennen sich im Regelfall dann aus, wenn auch eine gewisse Erfahrung da ist. Und dann vergisst man sowas auch nicht. Aber auch da ist man nicht gefeit davor, dass vielleicht das eine oder andere falsch gemacht wird. Davor sind wir alle nicht geschützt. Also wir sind Menschen und auch wir Anwälte machen Fehler.
Jetzt haben wir schon wieder so wahnsinnig viel heute gelernt. Ich dachte, wir wüssten schon alles oder zumindest vieles, aber es kommt immer wieder was Neues dazu. Das ist der Grund, warum wir auch weitermachen mit unserem Podcast Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass ihr uns weiter hört. Deswegen freuen wir uns, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder dabei. Gibt's eine neue Folge Tatort Krankenhaus zuerst auf RTL Plus und eine Woche später überall, wo ihr sonst gerne Podcast hört.
Und für diese Woche sagen wir zusammen
Tschüssi. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.